Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Es sollte kein Ich habe den Krebs besiegt Triumphmarsch werden, auch keine Tragödie, nur ein Büchelchen wollte die Schweizer Schriftstellerin Ruth Schweikert über ihre eigene schwere Krebserkrankung schreiben. Tage wie Hunde, so heißt der Band, der jetzt erschienen ist, und was für ein Buch es am Ende tatsächlich geworden ist, darüber wollen wir uns mit Ruth Schweikert unterhalten. Sie ist unser Gast in dieser Lesart, in der wir auch noch einmal den literarischen Ort Notre-Dame de Paris besuchen. Es war der 9. Februar 2016, ein Dienstag, als die Schriftstellerin Ruth Schweikert erfuhr, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. An einer besonders bösartigen Form, die nicht viel Hoffnung lässt. Jetzt, gut 2 Jahre später, lesen wir davon in einem Buch, das Ruth Schweikert während und nach ihrer Therapie geschrieben hat. Aus einem Studio in Zürich ist uns die Autorin zugeschaltet. Guten Tag, Frau Schweikert.
Guten Morgen.
Triple Negative Breast Cancer, das ist der englische Fachausdruck für den Brustkrebs, den Sie hatten. Für die meisten Patientinnen, die diese Diagnose erhalten, ist es das Todesurteil. Sie sind nicht gestorben, Frau Schweikert. Sie haben die Krankheit überstanden. Wie geht es Ihnen heute?
Danke. Ich fühle mich lebendig. Ich mache viele Dinge. Es geht mir gut. Ich würde nie einfach daraus herleiten, dass ich jetzt geheilt bin. Aber in diesem Hanging in there, ja, da fühle ich mich ganz vital.
Sie haben, schreiben Sie, noch am Tag der Diagnose beschlossen, darüber zu schreiben. Was war das für ein Impuls? Gewissermaßen ja, sofort den Ball zurückzuspielen, den Angriff parieren, Verteidigung organisieren?
Sie sprechen von einem Impuls und das trifft es. Impuls oder Reflex gar etwas, was sozusagen gar nicht über den Verstand ging, sondern tatsächlich eine Art Vitalfunktion fast war, ohne dass ich irgendeine Ahnung hatte, was das konkret bedeuten würde, wie ich darüber schreiben könnte, war es tatsächlich, glaube ich, so eine Art Diagnose bedeutet ja auch immer eine Beschreibung. Also man wird beschrieben, man muss sich sozusagen dann mit dieser Beschreibung auch identifizieren. Und ich glaube, das war wirklich so ein Impuls. Ich schreibe dem etwas, wie auch immer, entgegen.
Sie haben einen tollen Titel gefunden, den Sie entlehnt haben, von einer französischen Künstlerin, Camille Auron. Sie haben in Paris eine Ausstellung gesehen, die hieß Days are Dogs, und daraus haben Sie Tage wie Hunde gemacht. Diese Ausstellung, die hätte Sie aber auch zur Grundstruktur Ihres Textes inspiriert. Mhm. Was ist das für eine Struktur?
Also das Buch besteht aus einem quasi fiktiven Tagebuch. Es beginnt an einem Dienstag, es endet an einem Montag. Dazwischen gibt es einmal Sonntagnacht. Also das heißt, es gibt eigentlich 8 Kapitel, wenn man so möchte. In diesen Tagen ist alles Mögliche quasi untergebracht, und zwar auch zeitlich alles Mögliche. 2,5 Jahre quasi, in denen ich geschrieben habe, von den ersten Notizen im Moment der Betroffenheit bis hin zu Zeiträumen, die dann weiter davon weglagen. Das war auch etwas, was mich sehr interessiert hat. Wie verändert sich der Blick? Wie verändert sich der Blick auf die eigene Existenz, auf die Welt? Und tatsächlich hat Camille Auron ihre Ausstellung im Palais de Tokio damals so organisiert. Sie hatte 14 Räume und sie hat sie benannt Samstag, Samstagnacht und so weiter. Also es gab eigentlich dieselbe Struktur. Das hat mich sofort interessiert, weil ich immer in meinen Texten auch nach einer, wie soll ich sagen, adäquaten Form suche und die für mich nicht von vornherein feststeht. Und das schien mir irgendwie ganz, ganz passend zu sein, dieses Nebeneinander das ist ja auch alles eigentlich in der Gegenwart geschrieben, fast alles, auch neu für mich, für mein Schreiben eigentlich. Und dieses hintereinander, nebeneinander stehen ganz unterschiedlicher Erfahrungen von Implosion und Explosion, von Lust auf Welt, auf das Leben und dem Zurückgeworfensein auf diese Krankheitserfahrung.
Sie zitieren Susan Sontag an einer Stelle, Frau Schweikert, die amerikanische Schriftstellerin, die 2004 an Krebs gestorben ist. Und sie hat diese inzwischen notorische Unterscheidung formuliert. Jeder, der geboren wird, besitzt 2 Staatsbürgerschaften. Eine im Reich der Gesunden und eine im Reich der Kranken. Das geht einem flott über die Lippen, wenn man gesund ist. Wie hat sich denn bei Ihnen diese andere Staatsbürgerschaft angefühlt?
Ja gut, es war erstmal, wie wahrscheinlich das jede und jeder so erfährt, ein herauskatapultiert werden eben aus dieser Ordnung der Gesundheit. Das ist ja, sind Räume, die plötzlich sich anders gestalten. Beziehungsweise es gibt Räume, die man erst betritt, wenn man eben eine solche Diagnose bekommt. Es ist die Sterblichkeit, das Anerkennen der eigenen Sterblichkeit, die man ja immer theoretisch durchaus kennt und auch vielleicht annimmt. Aber ja, diese Erfahrung dann zu machen und zu sehen, natürlich, wie viele einem schon vorausgegangen sind in dieser Erfahrung, wie viele einem auch nachfolgen werden in dieser Erfahrung, wie viele gleichzeitig diese Erfahrung machen. Das für mich war es, ich möchte ungern von Lehrstück sprechen, aber wenn man nicht aus dieser Erfahrung für sich zumindest etwas auch mitnimmt, dann ist es schade oder wäre es schade?
Also ich musste bei diesen Staatsbürgerschaften an den Zauberberg von Thomas Mann öfter mal denken, so an die Krankheitsdialoge so zwischen Hans Castorp und Settembrini. Also Castorp, der von der Erkenntnis durch Krankheit schwadroniert und dann die Gesunden verachtet, die besinnungslos im Flachland herumlaufen und sich den Bauch vollschlagen. Und Settembrini, der rastet da immer komplett aus, wenn er sowas hört und sagt, nein, Senior, das ist falsch. Wenn Sie krank sind, sind Sie nur Kadaver. Ich vermute, dass Sie auch die Settembrini-Position innehaben, Frau Schweikert, oder?
Ja, wobei ich schon finde, ich würde niemals, ich denke auch, jeder Mensch hat zwei Staatsbürgerschaften gleichzeitig, oder? Also ich meine, das sind graduelle Unterschiede letztlich und auch zu merken, das werde ich mittragen durch mein weiteres Leben, das ist klar. Also ich werde nie mehr einfach nur diese eine Staatsbürgerschaft besitzen. Und zugleich ist es wunderbar, wenn es Menschen gibt, die Tatsache, dass sie sterblich sind, auch verdrängen können und daraus was machen. Noch wunderbarer ist es vielleicht, mit diesem Bewusstsein tatsächlich vielleicht noch aus tieferem Grunde, ach ja, diese ganzen Begrifflichkeiten sind alle untauglich, trotzdem etwas zu tun, also diese Vita Activa zu führen oder diese Natalität, das Wiederbeginnen, das immer wieder können wir anfangen. Das ist es, was mir so aufgeleuchtet ist eigentlich in dieser Krankheit.
Also an einer Stelle, da stutzt man sehr, Frau Schweikert, wenn Sie nämlich schreiben, es sind nur zwei, drei Zeilen, dass Ihnen der Krebs fehlen würde zwischendurch als inneres Gegenüber. Und da denkt man, hoppta, was ist das für ein Gedanke?
Ich habe versucht, eigentlich so genau wie möglich den Phänomenen nachzugehen, die sich mir von innen und von außen quasi durch diese Erfahrung präsentiert haben. Und ich meine, wenn man eine solche Diagnose bekommt, man kann, glaube ich, nicht anders, als sich bis zu einem gewissen Grad auch damit zu identifizieren. Es ist ja auch nicht einfach ein Feind von außen, der da irgendwie kommt, sondern es ist ja der eigene Körper, der so etwas produziert. Auch wenn man das als nicht zur eigenen Persönlichkeit zählen mag, so ist es dennoch so, dass wir in diesem Körper ja verhaftet sind. Im Moment noch, es wird daran geforscht, das Gehirn quasi über den physischen Tod hinaus lebendig zu erhalten, was auch immer. Also und dann, ich hatte, das war etwas, was sich mir so als Gedanke aufgedrängt hat. Und ich ging mit diesem Gegenüber. Ich hatte diesen Eindruck, ich habe jetzt ein inneres Gegenüber und das ist dieser Krebs. Und ich habe begonnen, mich mit dem ins Benehmen zu setzen und dann irgendwann auch gemerkt, ja gut, und jetzt habe ich diese Behandlung hinter mir, es geht mir eigentlich gut. Ich bin natürlich besetzt von Angst zwischendurch. Jedes Wehwehchen deutet man als Metastase etc. etc. Aber ich muss dieses Gegenüber auch wieder loslassen. Tatsächlich denke ich und habe ich mit anderen auch besprochen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Man muss das, womit man sich notgedrungen identifiziert, tatsächlich auch dann wieder verabschieden.
Sie haben während der ganzen Therapien weitergearbeitet, geschrieben, so gut es ging. Würden Sie sagen, dass dieser Krebs Sie zu einer anderen Schriftstellerin gemacht hat als früher?
Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, ich habe noch nie in der Ich-Form geschrieben, außer in Essays natürlich. Ich habe noch nie im Präsens geschrieben. Ich war möglicherweise formal noch nie so radikal. Ich war vielleicht auch noch nie so frei. Also das ist, ich vermute mal, ja, dass diese Erfahrung mein Schreiben auch verändert hat.
Apropos Radikalität, Sie haben vorhin schon die Struktur Ihres Buches beschrieben, also diese Art, diese Montage von verschiedenen Formen, die Sie machen. Und sehr auffällig ist, dass immer nach manchen Notaten der Punkt fehlt. Mhm. Und da muss man sich erst dran gewöhnen. Ich habe allerdings dann später gemerkt, am Ende kommen die Punkte wieder. Und jetzt interpretiere ich mal ganz schlank. Sie hat einen Schlussstrich gezogen, einen Punkt gemacht. Nein, es ist zu einfach.
Am Ende kommen die Punkte nicht wieder. Es endet ja mit wer weiß ohne Satzzeichen. Es gibt dazwischen so etwas Essay-artiges, eben die Sonntagnacht, wo darüber nachgedacht wird, über den Tod eines Kleinkindes und so weiter. Da gibt es Punkte, ansonsten gibt es immer am Absatzende eigentlich keine Satzzeichen. Das war für mich wirklich das, etwas in der Schwebe zu lassen, weil und nicht. Für mich brechen die Dinge nicht ab, sondern die Gedanken bleiben in der Schwebe, genauso wie sie auch im Präsens bleiben. Und das habe ich irgendwann gefunden, weil ich auch gemerkt habe, es gibt so diese Bewegung des immer wieder Ansetzens. Ja? Also Dinge, die ich wieder aufnehme. Für mich ist es auch weniger eine Montage als ein Aufeinanderschichten mehrerer Schichten, die miteinander korrespondieren. Und es gibt diese zwei Unterscheidungen. Es gibt Korrespondenzen mit ganz vielen Menschen, die hier im Buch auch einen Niederschlag finden. Und es gibt dann eben Gedanken, Beobachtungen und so weiter aus dem Krebsgebiet und aus anderen Gebieten der Welt. Und irgendwann hat sich das so herauskristallisiert, dass die Dinge nicht, dass sie wie in der Schwebe bleiben. Vielleicht wie Louise Bourgeois, eine von mir sehr bewunderte Künstlerin, nicht nur von mir bewundert, einmal gesagt hat, my early work was the fear of falling, later on it became the art of falling, later on it became the art of hanging in there. Und das ist so für mich so ein bisschen die Übersetzung.
Danke, Ruth Schweigert, für dieses Gespräch.
Danke auch.
Alles Gute für Sie und Ihr Buch Tage wie Hunde, jetzt im S. Fischer Verlag veröffentlicht, mit knapp 200 Seiten für 20 Euro. Wir haben vor einigen Tagen hier im Studio Victor Hugos Glöckner von Notre Dame aufgeschlagen als Gruß und Gedenken an die gefährdete Kathedrale. Und da sind wir nicht die Einzigen. In Frankreich stürmt der Klassiker derzeit die Bestsellerlisten und der Verlag verspricht, die Einnahmen ebenfalls dem Notre Dame-Hilfsfonds zuzuleiten. Wir wollen den Bau als auch einmal genuin literarischen Ort jetzt mit Jürgen Ritter aufsuchen. Er ist habilitierter Literaturhistoriker, Übersetzer, Essayist, Professor an der Sorbonne und seit vielen, vielen Jahren hier in allen Programmen des Deutschlandradios der Mann für das kulturelle Paris, wo er schon lange lebt, jetzt bei uns im Studio. Guten Morgen, Herr Ritter.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Beginnen wir gleich mal mit diesem zentralen Text, diesem Roman von Victor Hugo, 1831 veröffentlicht. Es wird ja eine Mittelaltergeschichte erzählt, spielt im 15. Jahrhundert von Quasimodo, der in Notre Dame wohnt. Was hatte Hugo eigentlich im 19. Jahrhundert damit im Sinn? Wollte er tatsächlich Notre Dame verewigen?
Ich denke schon. Und er war ja inspiriert von der Gothic Novel, von dem, was aus England kam, Walter Scott und diese Geschichten. Und Victor Hugo ist derjenige in diesen Jahren, noch in den 30er Jahren, der die französische Romantik inkarniert. Und die Romantiker, das sind ja auch in Deutschland die Wiederentdecker des Mittelalters. Und also setzte er Notre Dame als das Monument des Mittelalters, als das unübersehbare Monument des Mittelalters in das Zentrum dieses Romans, um einen mittelalterlichen Schauerroman zu schreiben. Das ist es ja eigentlich.
Aber was für ein Bild von Notre Dame ist da so über Hugo vermittelt entstanden?
Das Bild eines mysteriösen, dunklen, geheimnisvollen Komplexes, der eine große Geschichte erzählt, der die Geschichte Frankreichs erzählt und der das eigentliche Frankreich erzählt. Das war ganz interessant bei Victor Hugo. Er trauerte 1831 schon darüber, dass Paris nicht mehr das Paris ist, das es mal war. Und das Paris, das es mal war, das ist für ihn ein vollkommen imaginäres, mittelalterliches Paris, von der Modernität vollkommen überrollt. Und noch einmal, 1830 hat es noch keinen Baron Haussmann gegeben, der das Paris gebaut hat, das wir heute kennen. Also die Klage darum, dass alles nicht mehr so ist, wie es mal war, ist so alt wie die Welt selber. Und er beschreibt, und das ist das eigentlich das entscheidende Kapitel für uns heute, er beschreibt dann von den Türmen von Notre Dame aus einen Blick auf Paris in der Vogelperspektive, über das mittelalterliche Paris in der Vogelperspektive. Drittes Buch. Wenn man direkt, wenn man es eilig hat, direkt ins dritte Buch geht von Notre Dame de Paris.
Die Geschichte hat sich ja so verselbstständigt, dass Menschen auf der ganzen Welt wissen, also wer Quasimodo und Esmeralda sind, ohne je das Buch in der Hand gehabt zu haben. Welche Werke, Jürgen Ritte, gäbe es denn noch? Wo hat die Kathedrale, also dieser heilige Ort, noch Spuren hinterlassen in der Literatur?
Die Kathedrale als Bauwerk hat sehr viele Spuren hinterlassen, nicht unbedingt Notre Dame. Notre Dame ist von Victor Hugo so besetzt worden, dass jeder, der danach kommt und sagt, jetzt schreibe ich auch noch einen Notre Dame-Roman, irgendwie als Nachzögling gilt. Dann waren es oft imaginäre Kathedralen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, beispielsweise in dem Papst der Dekadenten, Joris-Karl Huysmans, eine Referenz für Welbeck heute, der schreibt La Cathédrale, die Kathedrale, und beschreibt den Roman einer Konversion. Damit wird die Kathedrale auch dann zum spirituellen Ort der Rekonversion. Bei Hugo hat die Kathedrale ja nichts Religiöses. Im Ende des 1900 wird sie plötzlich religiös und das ist sie dann bei Huysmans. Das ist aber nicht unbedingt Notre Dame. Es ist, glaube ich, sogar Chartres, was man damit identifizieren kann. Aber wie sehr die Kathedrale für die französische Literatur zu einem Identifikationsort geworden ist, einem Erinnerungsort geworden ist, zeigt Marcel Proust. Marcel Proust war nun wirklich kein Kirchgänger, er war ja von der Mutter aus Jude und hatte sich in der Dreyfus-Affäre sehr stark exponiert. Und dann kommt das berühmte Gesetz zur Trennung von Staat und Kirche 1905. Und Proust steht auf der Seite der Gegner dieses Gesetzes. Er will dieses Gesetz zur Trennung von Staat und Kirche nicht, weil er Angst hat, dass die Kathedralen dadurch verkommen könnten, dass sie, und das ist ein sehr schöner Ausdruck, den er benutzt, dass sie eines Tages wie leere Muschelgehäuse angespült am Strand der Geschichte daliegen und keiner mehr weiß, wozu sie gut sind. Er wollte also, dass die Kathedralen leben. Und leben heißt, dass weiter Gottesdienste veranstaltet werden. Das ist ja dann auch passiert. Die Trennung von Staat und Kirche hat nicht die Kathedralen vernichtet. Im Gegenteil, es ist ja sehr viel für sie getan worden. Das hat er später eingesehen. Aber an diesem Engagement, diesem vollkommen überraschenden Engagement eines Laizisten und Nicht-Katholiken im Grunde genommen wie Proust, kann man sehen, wie sehr Victor Hugos Roman und das Bewusstsein von der Bedeutung der Kathedralen die Franzosen innerhalb von wenigen Jahren, wenigen Jahrzehnten erobert hat.
Wenn Sie jetzt wieder nach Paris zurückkehren, werden Sie in den Cafés sitzen und werden vielleicht auch lächeln über manche Pariser, die den Roman jetzt zum ersten Mal in den Händen halten.
Ja, und vor allen Dingen wünsche ich Ihnen viel Glück, denn das ist eine so komplexe Geschichte. Wenn man sie einmal zu Ende gelesen hat, kann man sie schon gar nicht mehr nacherzählen.
Notre Dame in der Literatur. Jürgen Ritte hat uns ins Bild gesetzt. Vielen Dank Ihnen. Und jetzt, ab heute, feiern wir hier in der Lesart Theodor Fontanes Geburtstag mit diesem Geschenk. Hören Sie mal.
Fontanes Langworte.
Ängstlichkeitsprovinz.
Begeisterungsgebäude.
Feuerversicherungsmännchen.
Gemütlichkeitsrangliste.
Loyalitätsmäntelchen.
Neuerungsenthusiast.
Schneidigkeitsideal.
Zärtlichkeitsanflug.
Es gibt ein Effibriest, das schöne Wort Kaffeekuchenpyramide, unter der man sich so richtig nichts vorstellen kann. Vielleicht eine Kuchenpyramide, die aufgetischt wird und um die sich dann die Figuren scharren und zur weiteren Völlerei ansetzen. Begleitet wird das dann von einem Einschenkekunststück des Gastgebers, des Oberförster Rings, der offenbar sehr akrobatisch es vermag, das Getränk aus großer Höhe in die Gläser einzuschenken.
Fontanes einzigartige Langwortkombinationen zu Ehren seines 200. Geburtstages hat Peer Trilke vom Fontane-Archiv in Potsdam die schönsten und drolligsten für uns ausgewählt. Heute haben wir von der Kaffeekuchenpyramide gehört. Bald gibt's weitere. Ab jetzt übers Jahr hier in der Lesart.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da heißt es jetzt bei uns und überall Philosophie. So ist das Buch des niederländischen Philosophieprofessors Ger Groot auf Deutsch überschrieben und gezeigt werden soll, so der Untertitel zumindest, das Denken der Moderne in Kunst und Popkultur. Für uns hat Michael Opitz das Buch gelesen, der Kritiker ist im Studium. Was geht es genau, Herr Opitz? Was ist da das Themenspektrum?
Ja, das ist ein Buch, das der niederländische Autor geschrieben hat. Es ist 2017 in den Niederlanden erschienen und es spiegelt die letzten 400 Jahre Philosophiegeschichte. Also er fängt an bei René Descartes und er endet bei Paul Ricoeur und in 23 Kapiteln entwickelt er sozusagen die Philosophiegeschichte der letzten 400 Jahre. Und das Besondere an dem Buch ist, dass er sagt, er will diese Philosophiegeschichte sinnlich erzählen. Das heißt, das wird auch tatsächlich in der Gestaltung des Buches umgesetzt. Also wenn man dieses Buch aufschlägt, fast auf jeder Seite gibt es eine Abbildung, verschiedenste Fotografien, bildkünstlerische Reproduktionen, Faksimiles. Also alles ist in dem Buch. Man hat tatsächlich einen sinnlichen Eindruck, wenn man sich das Buch zur Hand nimmt und es liest.
Aber mit dem Denken der Moderne in Kunst und Popkultur hat es jetzt für meine Begriffe erstmal nichts zu tun. Führt ein bisschen in die Irre, dieser Titel, wenn es doch eigentlich einfach eine Geschichte der Philosophie ist, oder?
Ja, es ist eine Geschichte der Philosophie. Und es gibt diesen Untertitel, der einen tatsächlich in eine falsche Richtung führt. Und das ist ein bisschen bedauerlich, weil es gibt natürlich Abbildungen, bildkünstlerische Abbildungen, aber die Bildunterschriften sind dann doch ein bisschen zu wenig für das, was man eigentlich erwartet, wenn man diesen Titel hört. Im Niederländischen heißt dieser Titel aber auch nicht so, wie er ins Deutsche übertragen wurde, sondern da heißt er, der Geist aus der Flasche, wie der moderne Mensch wurde, was er ist. Mhm. Und das ist ein anderer Anspruch. Das heißt, man erwartet bei diesem Titel gar nicht diese Kombination zwischen Philosophie und Kunst.
Also ich greife dankbar zu jedem neuen Versuch, mir diese gewaltigen Denkgebäude von Kant bis Heidegger irgendwie zu vermitteln. Wie macht Ger Groot das? Sie haben schon die Darstellung des Buches geschildert, Michael Opitz, aber wie macht er das inhaltlich?
Also er hat ein zentrales Thema und insofern ist dieser Titel tatsächlich auch richtig gewählt. Also der Geist aus der Flasche, das meint bei ihm, er geht davon aus, von der Fragestellung, die sich durch das Buch durchzieht, was ist der Mensch? Und er setzt damit ein, dass er sagt, dieser Mensch tritt ins Zentrum der Aufmerksamkeit, nachdem etwas passiert ist in der Geschichte, nämlich mit der Französischen Revolution und der Enthauptung des Königs. Passiert sozusagen etwas, was wir als eine Ungeheuerlichkeit eigentlich betrachten müssen, nämlich der von Gott eingesetzte König wird auf dem Schafott einfach enthauptet und seine Stelle ist leer. Und an diese Stelle nun tritt der Mensch, das einzelne Subjekt, aber eben auch in all seinen Facetten. Das heißt, man könnte sich jetzt fragen mit Lametrie, was ist dieser Mensch? Ist er eine Maschine? Man könnte fragen mit Kant, ist er ein Subjekt, ein vernünftiges Subjekt? Ist er mit Schopenhauer jemand, der vom Leiden getrieben wird? Also all diese Fragestellungen, dieses Was ist der Mensch, rückt Groot immer wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit in diesen 23 Kapiteln und verfolgt sie insofern über 400 Jahre Philosophiegeschichte von Descartes. Ich denke, also bin ich, also auch da ist dieses Ich und das Denken da, bis zu Paul Ricoeur, ist das Ich wirklich nur so singulär zu definieren oder muss man es, so sagt es Ricoeur, nicht auch im Verhältnis zum anderen sehen?
Das heißt also, dieser leitende Gedanke durchzieht das Buch wie ein roter Faden und um ihn herum entschlüsseln sich dann auch sozusagen diese doch oft sehr, sehr komplexen Denkfiguren dieser Philosophen.
Ich finde,
besser als in einer anderen Form?
Ja, ich finde, dass wenn man sich schon so ein Wahnsinnsthema vornimmt, also 400 Jahre Philosophiegeschichte zu erzählen, dann muss man sich konzentrieren auf eine zentrale Fragestellung. Das macht Groot. Und ich habe das Buch gern gelesen. Er ist ein begnadeter Erzähler. Er kann komplizierte Zusammenhänge wirklich schön erklären, schön erläutern. Das ist ein Buch, das ist entstanden aus einer Philosophievorlesung für Studenten der Philosophie Ich hätte gern in diesem Vorlesungsraum gesessen und mir das angehört, weil man sich vorstellen kann, dass er auch viel mit bildkünstlerischem Material und mit Abbildungen gearbeitet hat. Und das ist sehr anschaulich geworden. Und insofern ist es etwas anderes als herkömmliche Philosophiegeschichten. Und es hätte diese falsche Fährte, die der Untertitel in der deutschen Übersetzung wählt, nicht gebraucht.
Also verteilen wir den Titel und sagen einfach eine prima Einführung.
Genau.
Danke. Michael Opitz über das Buch von Gerhard Groth und Überall Philosophie, erschienen im Deutschen Taschenbuchverlag, übersetzt aus dem Niederländischen von Bärbel Jennecke. 334 Seiten umfasst der Band, er kostet 30 Euro, ja. Gesa Ufer liest sie für uns wieder und nochmals, weil es so schön war und so perfekt zum Wetter passt, wie wir finden. Das alte trauliche Lied von Manfred Krug, nämlich »Wenn's draußen grün wird«. Bald 50 Jahre hat es auf dem Buckel. 1973 veröffentlichte der Schauspieler und Sänger es noch in der DDR auf dem Album »Ein Hauch von Frühling«. Dass der Text allerdings mehr enthält als nur romantischen Kitsch, das hat Gesa Ufer fein herausgehört.
Das klassische Orchester erinnert daran, wo dieser Song herkommt. Kurz noch einmal stimmen, dann wird allem gesitteten Zaudern und Zagen musikalisch der Laufpass gegeben.
Wenn's draußen grün wird, fällt mir nur noch Liebe ein. Es kommt über mich und bricht mir das Herz. Mag Sonne scheinen oder mag es trübe sein, ein Gefühl so zwischen Freude und Schmerz. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Kosten sprangen, da ist nicht nur in Heines Herz Liebe aufgegangen.
Heine, genau. Im düsteren Poetenstübchen sei sein Gedicht entstanden, schreibt Heinrich Heine desillusioniert im Prolog zu seinem 1823 erstmals veröffentlichten lyrischen Intermezzo. Es gilt trotzdem als ungebrochen romantisch. Robert Schumann vertonte Heines Verse 1840 im Zyklus Dichterliebe.
Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen.
1972 lässt sich der Schauspieler und Jazz-Enthusiast Manfred Krug von Heines Gedicht inspirieren. »Wenn's draußen grün wird«, lautet der profane Titel seiner Ode ans Frühlingsgefühl. Das süße Sehnen wird vom drängenden Beat eines vor Lebenslust förmlich platzenden lyrischen Ichs weggeblasen. 1972 lebte Krug noch in der DDR. Sein Song erschien auf der Platte »Ein Hauch von Frühling« auf dem volkseigenen Amiga-Label. Der zarte Riese Manfred Krug sang im Falsett, merkwürdig jungenhaft, manchmal brüchig, wie ein Echo auf das nur ein Jahr zuvor erschienene epochale Album What's Going On von Marvin Gaye.
Whoa, oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be.
Obwohl Amerika in unerreichbarer Ferne lag, holte der musikalische Autodidakt Manfred Krug den Soul in seinen Teil Deutschlands. Er nannte das Schlager, wohl auch, um nicht den Argwohn der Mächtigen auf sich zu ziehen, mit denen er seit seiner Hauptrolle in Frank Beyers Film Spur der Steine von 1966 immer wieder über Kreuz lag. Politisch im eigentlichen Sinne waren Songs wie dieser nicht, aber sie feierten die Freiheit im Kleinen, das Leben und die Liebe jenseits der großen, verknöcherten Politik, verpackt in der freien, treibenden Musik des Klassenfeindes. Heines Verse, die Analogie der aufbrechenden Knospen und des vor Verliebtheit überschäumenden Herzens, gehörten hüben wie drüben fest zum klassischen deutschen Bildungskanon. Manfred Krug, der nur wenige Jahre später ein Grenzgänger zwischen Ost und West werden sollte, überführte Heine in die 70er Jahre, machte ihn funky und tanzbar. Später, nach seiner Ausbürgerung in den Westen, sollte er als singender Cop zusammen mit Charles Brauer 41 Folgen lang einer der beliebtesten Tatortkommissare aller Zeiten werden, bevor ihm sein Freund Jurek Becker die Rolle des Anwalts Liebling Kreuzberg auf den Leib schrieb. Polternd, schnodderig, herzlich.
Ist nicht nur in
einen der Säulenheiligen deutscher Dichtung so charmant vom Sockel zu holen, das ist eine Leistung, die dem Freigeist Heinrich Heine selbst wahrscheinlich am besten gefallen hätte.
Dann muss ich zu dir und du musst zu mir.
Gesa Ufer hat diese Musik für uns gelesen. Wenn's draußen grün wird von Manne Krug, anno 1973.